Endlich handeln mit dem Börsenpodcast von Börse Berlin for You.
Hallo, mein Name ist Clemens Schumann-Fink. Ich bin Finanzjournalist und stehe hinter dem YouTube-Kanal René will Rendite. Dort interviewe ich regelmäßig die besten Finanzexperten und auch die besten Wirtschaftsexperten, um den Zuschauern Informationen aus erster Hand zu bieten, damit jeder die beste Entscheidung für sein Geld treffen kann.
Wie bist du auf den René gekommen? Okay, Clemens will Rendite klingt nicht so schön. Ist es einfach eine Fantasiegeschichte, René, oder kennst du einen echten René in deiner Verwandtschaft oder sowas?
Nein, du sprichst ja schon an, Clemens will Rendite klingt ja nicht so wirklich griffig. Und ich habe halt überlegt, such halt einen Namen, der halt deutlich macht, worum geht es in dem Kanal. Es geht um Rendite und macht deutlich, dass da halt eine Person steht. Das ist nicht irgendwie so eine anonyme Medienmarke oder sowas, sondern es ist eine Person, die da steht, die halt auch dafür steht, was dort passiert. Und da habe ich einfach einen Namen gesucht, der halt griffig klingt. Und mich dann von Rendite ist es nicht so weit zu René. René will Rendite. Und zumal, ich mache das ja nicht mehr alleine, sondern es gibt auch noch den Markus. Wir machen das zu zweit. Und dann gibt es halt einmal Clemens von René will Rendite und Markus von René will Rendite.
Okay, also nicht nur René will Rendite, sondern wir alle wollen Rendite. Und das sieht man hier. Ich bin überrascht, wie voll hier der Börsentag München ist. Es ist ja die neue Location. Kennst du den alten Börsentag? Also im Vergleich ist es ja richtig proppevoll, ne?
Ja, also ich war auch mal, letztes Jahr war ich auf dem alten Börsentag gewesen. Aber ja, ich muss auch sagen, ich bin begeistert, wie viele Leute gekommen sind, wie viele Leute sich um ihr Geld kümmern wollen und wissen, was kann ich mehr aus meinem Geld machen. Denn ehrlicherweise, Geldanlage ist halt extrem wichtig, auch gerade wenn man nochmal Richtung Altersvorsorge, finanzieller Freiheit und so weiter denkt.
Ja. Für wen machst du deinen Kanal? Also Einsteiger genauso wie für Profis. Also ich habe da mal einen YouTube-Kanal, so Ersatz für MSCI gesehen. Aber genauso für die Einsteiger, die jetzt quasi beginnen. Wir haben nämlich gerade, das kann man den Hörern durchaus sagen, ein Gespräch geführt mit Hostessen, die hier so Broschüren verteilen. Mhm. Und die eine sagte, oh ja, aber ich habe noch ein Sparbuch, was soll ich denn machen? Dann haben wir gesagt, du musst das Buch lernen und du musst das lernen und du brauchst ein ETF. Die war ein bisschen überfordert, glaube ich.
Ehrlicherweise schon, ja. Ich glaube auch.
Aber was muss man denn machen? Ich glaube, so viele, eine junge Frau, die arbeitet, sie kann ihr Geld investieren, sie weiß gar nicht, wo ist der Eingang an der Börse? Also wo fängt Rendite an?
Ja, ich glaube, in der Tat, den ersten Schritt zu tun, der ist wie immer der allerschwierigste. Also wenn man sich halt einmal entschieden hat, okay, ich möchte was an der Börse machen, dann geht's los. Ich brauche ein Depot. Oh Gott, was ist ein gutes Depot? Dann gehe ich in einen Depotvergleich, sehe da irgendwie 20 Parameter, die ich einstellen kann. Frage mich wieder, oh Gott, ich weiß ja gar nicht, wie oft ich handeln will. Ich weiß ja gar nicht, welches Volumen ich investieren will. Und das schreckt halt immer erstmal ab. Deswegen ist aber mein Appell, einfach erstmal starten. Du musst nicht direkt das allerbeste Depot meinetwegen finden, sondern du kannst auch noch später relativ einfach dein Depot wechseln. Wenn du sagst, hey, das passt mir nicht, ich habe ein günstigeres gefunden, dann kannst du wechseln. Aber es ist einfach wichtig, anzufangen. Und das ist ja wirklich, wirklich simpel, weil du brauchst ja keine großen Summen. Ich glaube, viele Leute denken noch immer bei Börse, da muss ich irgendwie reich sein, um dort zu starten. Nee. Gerade bei einem Sparplan kannst du ja auch schon mit extrem niedrigen Summen anfangen. Es gibt ja Banken, die bieten Sparpläne ab 1 Euro im Monat an oder sowas. Also da brauchst du halt wirklich nicht viel Geld oder 50 Euro im Monat. Das sind ungefähr 2 Euro pro Tag. Und dann erstmal anfangen. Und natürlich machst du am Anfang da keine großen Schritte, aber du legst die Basis. Und jeder weiß über den Zinseszinseffekt, je früher du anfängst, je länger dein Geld für dich arbeiten kann, desto mehr kommt am Ende dabei raus.
Ja, und es ist eine unheimliche Disziplin, wenn du das machst. Das Geld ist erstmal weg, das kannst du nicht ausgeben. Idealerweise belohnst du dich selber, du zahlst dir erstmal selber quasi ein Spargehalt.
Ehrlicherweise auch ein Fehler, den viele machen. Sie sparen das, was am Monatsende übrig bleibt. Nee, das haut natürlich nicht hin, weil irgendwie dann warst du mal öfter weg oder hast du mir noch Klamotten gekauft, dann ist am Monatsende weniger da, was du sparen kannst. Deswegen ist es halt wichtig, Psychotrick, ich zahle erst auf deinen Sparplan ein und gib dann Geld aus, was übrig bleibt, anstatt das Geld zu sparen, was am Monatsende übrig ist. Und so kommst du halt an, fängst halt an, wie gesagt, mit kleinen Summen. Und es ist ja mit ETFs auch so einfach, frei zu streuen. Ich meine, die Empfehlung wird hoch und runter gesprochen. MSCI World, 1500 Aktien weltweit gestreut. Oder meinetwegen MSCI All Country World. Also da bist du bei 3000 Aktien weltweit, in die das Geld fließt. Und da hast du erstmal eine sehr gute Basis. Du musst nicht immer direkt irgendwie das Optimum versuchen rauszuholen. MSCI All Country World ist schon eine extrem gute Basis. Um zu verdeutlichen, was ich damit meine, Langfristig liegt die Durchschnittsrendite bei den beiden ETFs oder bei den Indizes bei ungefähr 7%. Und das reicht, damit sich nach 10, 11 Jahren dein Geld verdoppelt, was du eingesetzt hast. Das ist doch super. Und das zu einem extrem geringen Risiko, weil auch die Vergangenheit gezeigt hat, dass über so einen langen Zeitraum, also auf Sicht von 10, 11, 12 Jahren sowas, jeder Rückschlag an der Börse ausgeglichen wurde.
Genau, und das ist ja dieser Fachbegriff Cost-Average-Effekt. Erklär den nochmal bitte.
Ja, Cost-Average-Effekt heißt so viel wie, ich spare regelmäßig. Ich kümmere mich also nicht darum, stehen die Kurse hoch oder tief, sondern ich kaufe einfach regelmäßig ein. Da habe ich nicht zum besten Preis gekauft und auch nicht zum schlechtesten Preis. Und wenn halt die Kurse fallen, dann kann ich mich sogar freuen in gewisser Weise, weil dann kriege ich mehr Aktie oder mehr Anteile für mein Geld. Und wenn ja die Kurse hochstehen, dann kriege ich halt ein bisschen weniger. Aber so hat auch, wenn du so willst, ein Crash was Gutes.
Ein Crash kann was Gutes haben. Okay, dann gehen wir einen Schritt weiter. Also wir haben den zwei Mädels empfohlen jetzt hier. Fang doch mal mit ETF an. Der nächste Schritt ist, wenn sie die ganzen Begrifflichkeiten gelernt haben, vielleicht schon mal ein bisschen was gehört haben, YouTube-Kanal geguckt haben, deinen oder mal einen Podcast, wie zum Beispiel von der Börse Berlin gehört haben, dann können sie einen Schritt weitergehen. Sie haben ein Depot und sie können sagen, okay, jetzt kaufe ich mir eine Aktie XY. Wie würdest du dann den Einstieg sehen, wenn du sagst, jetzt habe ich Interesse, jetzt möchte ich mehr erreichen und auch mal ein bisschen an der Börse aktiver sein?
Ja, ach, ich weiß gar nicht, ob man dann einen Schritt weitergehen muss. Ich finde erstmal, ETF ist eine super Grundlage, MSCI World, das kannst du bis zur Rente machen. Also da musst du gar nicht so viel mehr machen. Ich bin persönlich, Einzelaktien sind natürlich verführerisch, weil da hast du eine höhere Rendite, wenn es gut läuft. Auf der anderen Seite muss halt jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden, ob er damit klarkommt. Weil einfach bei einer Einzelaktie habe ich immer das Ausfallrisiko. Das heißt, das Unternehmen kann pleite gehen. Im MSCI World sind 1500 Unternehmen drin, da hat die Einzelaktie kaum ein Gewicht. Und wenn eine Aktie pleite geht, dann rutscht halt eine neue rein. Ich habe also, bin immer im Spiel. Ich verliere in the long run also kein Geld. Deswegen bin ich mit Einzelaktien immer so ein bisschen vorsichtig. Ja, es macht mal Spaß, wenn man halt so einen richtigen Treffer landet und so die Aktie steigt und so. Ich würde aber eher halt Richtung so Spielgelddepot da sehen. Also ich habe dann halt einen kleinen Teil, wo ich dann mal ein bisschen mich versuche, mal ausprobiere. Aber die Basis, Basisinvestment sollte aus meiner Sicht immer ein ETF-Sparplan sein.
Okay, verstehe. Also deine Empfehlung erstmal ETF-Sparplan und dann vielleicht noch ein zweites Depot öffnen. Mal gucken, ein bisschen spielen.
Genau.
Was ich auch spannend fand in dem Gespräch vorhin, das Mädel sagte, oh, ich hätte mal ein bisschen Bitcoin kaufen sollen. Also keine Ahnung von Börse und noch Geld am Konto auf dem Sparbuch, aber
direkt Bitcoin, ja,
gleich
genau.
Bitcoin.
Also das ich auch, ja. Also das war immer so voll rein. Ne? Das ist, halt, ist natürlich irgendwie die Gier, wenn man sich halt anguckt, wie ja der Bitcoin-Kurs gelaufen ist, denkst du, boah, hätte ich das mal gemacht. Genau, hätte ich mal vor 10 Jahren eine Apple gekauft oder eine Tesla gekauft oder was auch immer. So im Nachhinein ist es immer einfach. Ehrlicherweise, ob dann das Mädel da war, das dann durchgehalten hätte, als der Kurs von, was war das, 67.000 bis so runter, bis auf
17.300
geknallt
ja, ja.
ist, weiß ich jetzt auch nicht. Also im Nachhinein, typischer Psychofehler an der Börse, Hindsight-Bias. Im Nachhinein weiß man immer mehr. Im Nachhinein weiß man immer, was man hätte kaufen sollen. Das Schwierige ist, man weiß halt im Vorhinein nicht. Ne?
Gehen wir noch einen Schritt weiter. Okay, wir kaufen mal keinen Bitcoin, Psychologie, die ersten, oder...
Nee, du kannst schon Bitcoin kaufen, aber immer als Beimischung.
Ja, also oder als ganz bewusst, es ist Spielcasino.
Ja, du kannst halt auch sagen, ich meine, das Schöne bei Bitcoin ist ja, dass es häufig nicht korreliert ist mit den restlichen Märkten, je nachdem. Also du kannst also auch, es war in der Vergangenheit so, es ändert sich so ein bisschen, dass Bitcoin hat sich völlig anders verhalten als der Rest der Märkte. Ich habe in meiner Börsen-App habe ich halt so Kacheln, wo ich halt so meine Aktien habe oder meine ETFs, die ich beobachte, und das ist manchmal alles rot oder Bitcoin ist grün und andersrum. Und von daher finde ich schon ganz okay, so einen kleinen Teil von Bitcoin reinzunehmen, aber halt eben eher halt in diesem kleinen Teil des Depots. Also nicht
aber
um
mit dem Wissen, es ist nichts für die Rente.
Genau,
ne?
Ist nichts für die Rente. Beziehungsweise ja. Es kann so der Bonus sein, weißt du, das Zuckerl. Ja. Wenn das funktioniert. Ich meine, da hat sich jetzt im letzten Jahr 150% ist er gestiegen oder sowas.
Also quasi nach der Pflicht die Kür dann.
Genau, das ist die Kür. Das ist ja. Das Zuckerl obendrauf, ja. Wo ich halt das halt noch so mir den Extra-Kick geben kann. Aber ich würde halt nicht meine Alterssorge auf den Bitcoin-Kurs stützen.
Ja. Für die Hörer noch ein paar Tipps. Wir haben jetzt über Vermögensaufbau gesprochen. Was sind denn bessere Anlageentscheidungen treffen? Du hast ja auch einen Vortrag gehalten hier auf dem Börsentag. Bessere Anlageentscheidungen. Also wer mehr weiß, ja, 3-4 Tipps. Was sind bessere? Ich meine, ja. Das ist ja alles so
also,
schwammig.
Ja,
was ist besser, was ist schlechter? Ne?
Also erstmal, wo fange ich an? Also ich muss mir halt klar darüber sein, was sind meine Ziele? Was sind meine kurzfristigen Ziele? Was sind meine langfristigen Ziele? Und dementsprechend muss ich halt auch meine Anlageentscheidungen treffen. Meine kurzfristigen Ziele, das Geld, was ich halt kurzfristig brauche, hat natürlich an der Börse nichts zu suchen. Das kann ich dann vielleicht auf ein Tagesgeld, 2 oder 3 Jahre Festgeld tun oder sowas. Das längerfristige, das kann ich schon eher an der Börse investieren. Aber auch da muss ich mir klar machen, wie investiere ich denn zu einem möglichst geringen Risiko? Wie ist denn das Chance-Risiko-Verhältnis möglichst gut? Und da bin ich halt ein Fan von Experten wie jetzt Gerd Kommer oder Andreas Beck, die eben halt diesen Weltdepot-Ansatz sagen. Die halt sagen, ich weiß nicht, was in 10 Jahren, wie die Weltwirtschaft aussieht, welche Unternehmen sind top, welche Branchen sind top. Das kann ich nicht vorhersagen. Deswegen kaufe ich einfach alle und habe halt dann über einen ETF. Und dann weiß ich, weil der ETF natürlich regelmäßig angepasst wird, ich bin immer in den größten Unternehmen der Welt drin. Das ist für mich halt, was ich mir bewusst machen muss. Und es gibt halt immer diese Fantasie, ich will den Markt schlagen. Ja, ist natürlich toll, wenn ich den Markt schlage, aber überleg doch mal, welches Risiko du dabei eingehst. Es ist halt eben nicht einfach, den Markt zu schlagen. Und dann überleg mal, ist es überhaupt notwendig, dass ich den Markt schlage, wenn ich mit der Marktrendite meine finanziellen Ziele erreichen kann? Wenn mein Ziel ist, ich möchte fürs Alter eine Vorsorge aufbauen, ich habe es halt vorhin gesagt, mit der Rendite von 7-8% verdoppelt sich alle 10, 11, 12 Jahre dein Kapital. Wenn das reicht, um deine finanziellen Ziele im Alter zu erreichen, warum dann Risiko eingehen, unnötiges Risiko ein, wo ich dann womöglich nicht entschädigt werde durch eine angemessene Rendite?
Habemus 18.000, der DAX, hurra, alle jubeln. Du hast ja das Feuerwerk bestimmt auch mitgekriegt. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, ja, ich habe so den Eindruck, wenn es auf der Bildzeitung auf der ersten Seite steht, dann plötzlich wollen alle wieder an die Börse rein und steigen eigentlich viel zu spät ein. Würdest du jetzt noch einen Einstieg im DAX empfehlen? Wenn ja, in welche Kategorien? Du musst jetzt nicht unbedingt Namen nennen, aber das ist auch immer das Gleiche. Wenn der DAX am Boden ist und man günstig einkaufen kann, dann will keiner einkaufen. Ja.
Das ist eben das Charmante, wenn du mit dem Sparplan machst, dann ist es dir eigentlich egal, wo jetzt die Kurse stehen. Du willst ja wissen, wo sie in 10 Jahren stehen. Und dann investierst du vielleicht deine ersten 100, 200 Euro auf dem DAX auf Rekordniveau. Vielleicht kracht er dann runter. Dann investierst du die nächsten 300, 400, 500 Euro bei einem DAX von 15.000. Schön, kriege ich mehr Anteile. Die sich dann entsprechend auch stärker vermehren, wenn der DAX wieder steigt. Weil ehrlicherweise, das glaube ich from the bottom of my heart, aus meinem Innersten heraus, dass der DAX in 10 Jahren höher stehen wird als jetzt. Also wenn das nicht der Fall wäre, dann haben wir, glaube ich, ein anderes Problem. Deswegen stellt sich nicht die Frage, jetzt einsteigen oder nicht, sondern mit wie viel steige ich ein. Und einfach mal eine Position aufbauen. Wer weiß, vielleicht sehen wir noch in den nächsten 5 Monaten die 19.000, die 20.000. Ich weiß es nicht. Dann bist du auf jeden Fall dabei. Wenn der DAX runterkracht, dann hast du noch Reserven. Und das ist es halt, eben so eine Etappenstrategie. Ich steige in Tranchen ein, wenn ich halt eine größere Summe zur Verfügung habe oder ich mache halt eben über einen Sparplan, dann ist es mir eigentlich relativ egal, wo der Kurs gerade steht. Ich kriege den Markt eh nicht getimed. Also von meinem Bauch her hätte ich schon im Dezember nicht mehr nachgekauft, weil alles so hoch war.
Ja,
war
ich auch, da bin ich dabei, ja.
Genau. Da war ich froh, dass ich einen Sparplan habe, weil es lief, ging immer noch weiter hoch.
Und also das heißt quasi auch die Disziplin abgeben durch den Sparplan.
Ja, dich selber so ein bisschen austricksen, weil du hast ja, dein Bauchgefühl sagt ja dieses. Aber der Börse ist wurscht, was dein Bauchgefühl sagt. Ja. Die Börse ist, wie sie ist. Sie ist nicht unbedingt logisch.
Und du hast vorhin was Schönes gesagt, das bringt mich auf eine Idee. Also wenn du Reserven hast, ich glaube auch unheimlich wichtig, es geht ja, René will Rendite natürlich auch um Altersvorsorge. Nie vergessen, den Sparplan zu erhöhen. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Gehaltserhöhung hast, naja gut, dann guck mal drauf, was du monatlich noch wegsparen kannst.
Extrem wichtig, nicht nur was halt Gehaltserhöhungen angeht, sondern auch um die Inflation auszugleichen. Weil sonst sparst du meinetwegen bis zur Rente noch irgendwie 30 Jahre, 50 Euro im Monat oder sowas. Ja, was sind denn dann in 20 Jahren die 50 Euro noch wert, die Summe? Wenn die Preise halt stärker steigen als das, was du ansparst, dann wird natürlich da kannst du dir halt in Zukunft deutlich weniger leisten als das, was du ursprünglich geplant hast. Deswegen einmal aus dem Grund halt die Sparrate möglichst erhöhen, um die Inflation auszugleichen. Gibt es übrigens auch schon dynamische Anpassungen bei vielen ETF-Sparplänen. Kannst du also automatisch einstellen, dass er es erhöht. Aber natürlich auch immer versuchen, kontinuierlich die Sparrate zu erhöhen. Weil je mehr Geld sich vermehrt, desto mehr Geld habe ich logischerweise auch im Alter. Und da kann man halt mal überlegen, was ist mir was wert, wenn ich Geld ausgebe. Natürlich soll man noch Spaß am Leben haben, aber liebe ich es wirklich, wofür ich da jetzt Geld ausgebe? Oder ist das nur so nice to have? Oder will ich es einfach nur so haben? Also ich finde, man sollte halt die Ausgaben auf 2 Kategorien abklopfen. Liebe ich es und brauche ich es? Lieben im Sinne, ich will es, ein Herzenswunsch von mir. Und brauche ich es? Meinetwegen Miete zahlen, Lebensmittel etc. Das sind halt Sachen, da muss ich Geld für ausgeben. Aber das andere, ich will es, ich mag es. Das ist so kurzfristige Das ist so eine kurzfristige, so ein kurzfristiges Glücksgefühl irgendwie, was halt ehrlich kein nachhaltig ist. Und das Schöne ist, wenn du dir bewusst machst, was du willst, kannst du großzügig auf der einen Seite sein und radikal sparen auf der anderen Seite. Du musst also dich nicht in dem Sinne einschränken. Du musst dir einfach nur bewusst machen, was will ich und was ist mir was wert.
Ja, das freut mich jetzt sehr, was du da sagst, weil ich glaube, wir ticken da ähnlich. Ich habe nämlich in meinem Geldbeutel einen Zettel stehen. Ist das wirklich notwendig? Fragezeichen. Manchmal denkt man sich dann wirklich, naja gut, man hat sich was gegönnt, was gekauft, aber glücklicher ist man hinterher nicht. Ne?
Nein, genau. Also ich meine, es gibt ja die Fokalisten, die mal sagen, ja, radikal sparen, jeden Cent zweimal umdrehen und so. Nee, will ich jetzt auch nicht sagen. Weil natürlich willst du das Leben genießen. Ich meine, was hat das denn für einen Wert, wenn du alles aufhebst und so und dann irgendwie vielleicht da mal mit 40, 45 vielleicht finanziell frei bist, aber halt irgendwie doch ein sehr bescheidenes Leben führst. Nein, gönn dir was. Aber sei knausrig auf der anderen Seite. Überleg dir, was ist mir wichtig? Wenn mir Reisen wichtig sind, ja, klar, spar darauf. Aber überleg dir, wo du dich einschränkst, um das Geld dann für die Reisen zu haben. Brauche ich halt irgendwie immer die schicksten Klamotten, die sind jene Luxus? Nee, vielleicht ist das nicht so wichtig, wenn mir Reisen mehr gibt. Also überleg, was du dir wirklich gönnen willst, was dir wirklich Freude macht. Und da bist du dann großzügig. Aber knausrig dann auf der anderen Seite. Ich zum Beispiel, ich mag halt gutes Essen, guten Wein. Da bin ich großzügig. Klamotten, ja, ich will jetzt nicht in zerrissenen Jeans rumrennen, okay. Aber ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie jede Woche irgendwie einkaufen geht und für Klamotten Geld ausgibt, weil das ist mir nicht wichtig. Es macht mir mehr Freude, eine Flasche Wein aufzumachen, mich über was dazu zu erfahren, was das für ein Wein ist, was das für ein Winzer ist, keine Ahnung. Und da gebe ich dann gerne ein bisschen mehr Geld aus.
Kann ich das auch so übersetzen? René kann sich alles leisten, weil er sich nicht alles leistet?
In gewisser Weise. In gewisser Weise, ich leiste mir die Dinge, die mir wichtig sind und lasse die Dinge weg, die mir unwichtig sind. Und deswegen führe ich ein entspannteres, zufriedenes Leben, finde ich aus meiner Sicht, weil ich halt weniger so Rauschen habe. Weißt du, irgendwie, ich meine, wir sind eh, ich wohne in München, Wohnungen sind klein, du kannst ja eh nicht, musst dich eh beschränken. Da fragst du nochmal radikaler, brauche ich das wirklich? Passt das überhaupt in meine Wohnung rein? Oder leih ich das weg? Und so, und ja, ich finde es entspannt, wenn man wenig hat. Oder das fand ich auch zum Beispiel total schön, das hatte mal so ein Sternekoch im Buch geschrieben, vom Einfachsten das Beste. Weißt du, also, kauf halt nicht irgendwie, ich sag mal, einen Billighummer oder sowas, sondern kauf halt vom Einfachsten das Beste. Kauf dir meinetwegen eine teure Butter, die aber dann halt irgendwie handwerklich hergestellt ist und keine Ahnung was. Und da bist du dann, da hast du dann Qualität und nicht halt irgendwie so ein irgendwas. Und auch da, wie gesagt,
auch das kann man ja für die Börse übersetzen, ne?
Kann man natürlich, wenn du im Bereich Qualitätsaktien meinetwegen bist, die sind halt immer so ein bisschen teurer, ehrlicherweise. Aber da hat auch Qualität seinen Preis an der Börse. Und am Ende zahlt sie es halt oft aus, weil die Aktien mit dir auch halt durch Tiefen gehen. Als wenn du halt irgendwelche Highflyer kaufst, die irgendwie billig aussehen, aber halt auch einen gewissen Grund halt billig sind. Und dann die dann vielleicht in 2, 3 Jahren vom Zettel verschwunden sind, ja.
René will Rendite. Clemens, ich danke dir recht herzlich. Ja, und ich lade dich gerne mal wieder zum Podcast ein. Da steigen wir ein bisschen tiefer in den Aktienhandel
ein. Total gerne, Peter. Hat mich gefreut.
Ja, danke.
Das war der Börse Berlin for You Podcast.